Deutschlandfunk, Andruck.
Am 9. Mai 1950 hielt der damalige französische Außenminister Robert Schuman eine wegweisende Rede. Er schlug vor, die europäische Kohle- und Stahlproduktion zusammenzulegen. Daraus ging die Montanunion hervor, ein Vorläufer der Europäischen Union, weshalb die Schuman-Erklärung auch als Geburtsstunde der EU bezeichnet wird und der 9. Mai Europatag ist. Die gemeinsame Kohle- und Stahlproduktion sollte einen weiteren Krieg zwischen den Ländern Europas unmöglich machen, auch mit Blick auf Rüstungsgüter. Um die europäische Einigung, europäische Konflikte und auch Europas Rolle als Friedensmacht, gerade angesichts des russischen Krieges gegen die Ukraine, geht es im folgenden Gespräch mit Kieran Klaus Patel. Er lehrt europäische Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und meine Kollegin Katrin Stövesand hat anlässlich des Europatages mit ihm über zwei seiner jüngsten Publikationen gesprochen.
Herr Patel, Sie haben in der Zeitschrift Mittelweg 36 in der ersten Ausgabe in diesem Jahr mit dem Titel Havarie Europa einen Aufsatz veröffentlicht, der heißt Auf dünnem Eis. Und darin beschreiben Sie die Europaskepsis bzw. mangelnde Unterstützung für das Projekt Europa seit den 50er Jahren. Welche Rolle spielte dabei, dass es bereits damals, also zu Beginn des Kalten Krieges, um ein geteiltes Europa, also einmal Westeuropa und andererseits Osteuropa ging?
Das spielte natürlich eine fundamentale Rolle, weil immer nur klar war, dass Europa für die politischen Debatten Westeuropa heißen konnte, weil eben Menschen in Ost- und Mitteleuropa, die sich auch für Europa interessierten, von diesem Diskurs weitgehend abgeschnitten war. Erst in den 80er Jahren sollte sich das enden als eine Mitteleuropa-Debatte in Gesellschaften wie der damaligen Tschechoslowakei, in Polen und anderswo aufgekommen sind. Insofern war die Teilung Europas ein konstituierendes Moment für die Debatten der damaligen Zeit.
Sie schreiben über die Zustimmung innerhalb der Bevölkerung zur Vereinigung Europas und greifen auch auf Umfragen zurück, die von der Europäischen Gemeinschaft selbst erhoben wurden. Und Sie kommen zu dem Schluss, dass ein Dafürsein eher ein Lippenbekenntnis war und man sehr wenig über Charakter und Auswirkungen dieser Gemeinschaft wusste. Ich zitiere: Solange der Einigungsprozess abstrakt blieb, weil er den eigenen Alltag kaum betraf, unterstützte man ihn. Sobald es jedoch konkret wurde, sanken die Werte spürbar ab. Zitat Ende. Ab wann war denn das im öffentlichen Bewusstsein präsent und auch in der Berichterstattung, welche Politikfelder sich die Europäische Union nach und nach erschloss?
Das ist ein langsamer Prozess, in dem das immer weiter zunahm. Ich würde argumentieren, dass seit den frühen 90ern das Bewusstsein über die Bedeutung der Europapolitik doch nochmal sprunghaft zugenommen hat. Das hat stark mit dem Maastrichter Vertrag von 1992 zu tun, als viele Menschen feststellten, dass die Europäische Union, die eben damals entstand, über wichtige Kompetenzen in entscheidenden politischen Feldern verfügte und sie sich dann eigentlich häufiger fragten, wann haben wir eigentlich diesem Weg so zugestimmt? Und dieser Prozess hat sich seit den frühen 90er Jahren, also in den letzten 30 Jahren, noch stark vertieft, dass eben die Bedeutung der Europäischen Union, aber auch natürlich die Art, wie sie umstritten ist, in das Bewusstsein der Menschen gerückt ist. Mein Argument ist, dass deswegen häufig auch in der wissenschaftlichen Literatur gesagt wird, naja, vor Maastricht war eigentlich alles relativ einfach und die Zustimmung relativ weit verbreitet. Mein Argument ist, dass wenn man eben genauer schaut, dann ist auch in der Zeit von den 50er bis in die 90er Jahre der Einigungsprozess nicht tief verankert in Bezug auf Zustimmung, sondern bewegte sich eben damals schon auf dünnem Eis.
Das heißt, Sie wollen Maastricht nicht als den Wendepunkt in der Geschichte der EU gelten lassen, aber als einen Wendepunkt.
Das ist genauso richtig, ja. Und ich glaube, man kann auch sagen, dass Maastricht, auch wenn man sich das Institutionengefüge anschaut, nicht einfach nur der Wendepunkt war, weil da vieles formalisiert wurde, was sich bereits seit längerer Zeit herausgebildet hatte. Also auch der Kompetenzgewinn der europäischen Institutionen beginnt nicht einfach 1992, 1993 mit diesem Vertrag, sondern setzt davor bereits ein. Aber eben in einer Form, die oft den Bürgerinnen und Bürgern gar nicht richtig klar war, über informelle Regelungen, über Dinge, die erstmal außerhalb der formalen Verträge sich vollzogen. Und das ist, glaube ich, wichtig zu bedenken, weil wir auch da Parallelen zur heutigen Gegenwart sehen, dass manches heute im Kleinen passiert, wo dann die Bürgerbeteiligung relativ klein ist und die Frage sich stellt, naja, wie verhalten sich die Menschen letztendlich dazu?
In Ihrem Band über europäische Integration, den Sie vor kurzem veröffentlicht haben, vertiefen Sie ja noch einmal, wie krisenerprobt die EU ist. Ein Tiefpunkt ist dabei natürlich die internationale Finanz- und Wirtschaftskrise gewesen, die ja auch zur Euro-Krise wurde und ganze Staaten bedrohte. Und damit wurde, schreiben Sie, die EU von einem Freiheits- zu einem Sicherungsprojekt. Können Sie noch mal kurz erläutern, was genau das heißt?
Sehr gerne. Ich glaube, ich würde ganz knapp etwas weiter ausholen und zunächst sagen, dass die Europäische Union meines Erachtens nicht sich auf einen einfachen Nenner bringen lässt, sondern in vielen Fragen eher eine Plattform ist, in der verschiedene politische, ökonomische, widerstreitende Interessen zu Kompromisslösungen kommen. Also deswegen würde ich auch nicht argumentieren wollen, die Europäische Union sei einfach neoliberal. Nimmt man nur die Agrarpolitik, dann hat man das beste Beispiel für eine Politik, die alles andere als neoliberal ist. Aber das nur grundsätzlich. Ich würde trotzdem sagen wollen, dass man Phasen unterscheiden kann und gerade die Zeit seit dem Maastrichter Vertrag, seit den frühen 90er Jahren eine Phase, von dem ist, was ich apertistischen Liberalismus nenne. Das ist ein bisschen kompliziert. Was ist damit gemeint? Im Grunde, dass es stark darum ging, die Gesellschaften zueinander weiter zu öffnen und natürlich die Wirtschaft als Motor europäischer Einigung zu verstehen. Das hatte immer auch Außengrenzen. Schengen wäre wieder ein sehr gutes Beispiel, wo es eben nicht darum ging, die ganze Welt in die Europäische Union einzuladen, aber sehr wohl auch ökonomisch in die Welt hineinzuwirken, mit der Idee auch in jener Zeit, dass die Europäische Union eigentlich ein Vorbild für andere ökonomische Zusammenschlüsse auf regionaler Ebene sein würde. Mein Argument ist nun weiterhin, dass man seit den späten 2000er Jahren, genau der Wirtschaftskrise, von der Sie gerade sprachen, eine gewisse Veränderung feststellen kann. Dass es weniger um diese Art von Öffnung geht und von Befreiung und Freiheitslogik, sondern eher um Sicherung und damit vor allen Dingen um eine Absicherung des bis dahin Erreichten. Wir haben eben in den letzten 10, 15 Jahren eine lange Kette von Krisen im europäischen Einigungsprozess gesehen. Ich kann Ihnen gar nicht nochmal alle aufzählen. Ich will nur an zwei, drei erinnern. Nicht nur die Pandemie und den jetzigen Krieg in der Ukraine. Denken Sie eben nur auch an die ökonomischen Probleme, die Bankenkrise. Denken Sie an die Migrationsfrage und natürlich die ökologischen Probleme, die alle die Europäische Union herausgefordert haben. Und in diesem Kontext würde ich argumentieren, ist die Europäische Union stärker dazu übergegangen, das bisher Erreichte institutionell zu sichern. Und das ist vielen Menschen gar nicht so sehr bewusst, dass zwar einerseits die Probleme überhaupt nicht gelöst sind, andererseits aber der Vereinigungsprozess sich in Bezug auf die Kompetenzen der Europäischen Union in diesem Bereich durchaus vertieft hat. Also insofern auch da diese Metapher, dass die Europäische Union sich eher stolpernd zu einer weiteren Vertiefung bewegt hat. Und so sehr, natürlich gerade auch im Kontext des Brexit, von einem Auseinanderfallen immer wieder die Rede war, man eigentlich tendenziell das Gegenteil bisher sehen kann.
Sie schreiben natürlich auch über das geplante Assoziierungsabkommen mit der Ukraine. Der Plan, der 2014 scheiterte, der zwar einerseits damals zum Sturz von Präsident Janukowitsch führte, aber auch ein Baustein ist in der heutigen Konfliktlage mit Russland. Zitat: An der Ukraine lässt sich ablesen, wie sehr die EU ihre Möglichkeiten überschätzt hatte, ein zutiefst gespaltenes Land in ihre Richtung zu ziehen. Welche Mitverantwortung geben Sie hier der EU genau?
Also wichtig ist, dass wenn wir auf den 24. Februar 2022 und damit den Überfall Russlands und der Russischen Föderation auf die Ukraine blicken, dass wir dann nicht die Verantwortung im Westen und auch nicht bei der Europäischen Union sehen. Also das ist für mich ein Akt der Aggression, der wirklich aus Moskau kommt und sich mit Putin direkt verbindet. Ich glaube aber sehr wohl, dass einige der Dynamiken und der Problemlagen von damals aus den 2010er Jahren auch für heute hochrelevant sind. Was meine ich damit konkret? Ich glaube, dass sich damals eben zeigte, dass die Europäische Union ihre Möglichkeiten überschätzt hatte, in diese unglaublich politisch aufgeladene Situation in der Ukraine wirkungsvoll einzugreifen. Die Idee war eben damals die der Assoziierung und damit der stärkeren Verbindung der Ukraine an das westliche Werte- und Wirtschaftsgefüge, mit der Hoffnung, dass das dann gleich einer Magnettheorie von alleine funktionieren würde. Und dabei unterschätzend, wie stark die Widerstände damals in Teilen der ukrainischen Bevölkerung, vor allen Dingen aber in Moskau sein würden. Die innenpolitische Lage in der Ukraine hat sich meinem Eindruck nach sehr stark gewandelt, ist sehr stark pro-westlich geworden im Verlauf der letzten 8 Jahre, auch als Effekt der Aggressionen von russischer Seite seit damals. Aber die Europäische Union, das zeigt sich auch in Teilen heute, ist eben nicht in der Lage, sozusagen auch eine machtzentrierte Politik gegenüber der Ukraine zu verfolgen, die dann ihre eigenen Interessen, die der Ukraine, aber auch der Europäischen Union alleine schützen kann. Wir wissen, dass für die Fähigkeiten, die die Ukraine militärisch im Moment auch hat, der Russischen Föderation etwas entgegenzuhalten, die Vereinigten Staaten sehr wichtig sind. Also insofern stellt sich auch da die Frage, was verspricht man, welche Hoffnungen stellt man in den Raum und wo kann man liefern? Und da gibt es bei der Europäischen Union immer wieder einen ziemlich großen Abstand zwischen dem Möglichen und Machbaren und dem, was auch in den Raum gestellt und teilweise versprochen wird.
Das heißt, die Frage, die Sie zum Schluss aufwerfen, ob die EU als Sicherungsprojekt über ihre eigenen Grenzen hinaus wirksam sein kann, würden Sie dann in Bezug auf die Ukraine bzw. auf den Krieg als begrenzt einschätzen?
Da hängt es davon ab, welchen Zeithorizont wir ansetzen, meines Erachtens. Und wir wissen natürlich alle nicht, wie der Krieg und der Konflikt sich insgesamt weiterentwickeln wird. Wenn es um sicherheitspolitische Fragen, um Fragen von Krieg und Frieden und Militär geht, dann wissen wir, dass die Europäische Union bis heute sehr geringe Kompetenzen und Ressourcen hat, so sehr das Militär der jeweiligen einzelnen Mitgliedstaaten durchaus mit einem hohen Budget verbunden ist und teilweise auch schlagkräftig aufgestellt ist. Also der Weg zu einer gemeinsamen militärischen Lösung auf Ebene der Europäischen Union ist unglaublich weit und insofern glaube ich nicht, dass es da realistisch ist, auf etwas anderes als die NATO kurz- und mittelfristig zu setzen, so sehr meines Erachtens notwendig ist, die europäischen Sicherheitskapazitäten als gemeinsame weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dass das auch im Außenverhältnis gegenüber einem Staat wie der Ukraine klar gemacht werden soll, so sehr grundsätzlich die Perspektive eines Beitritts zur Europäischen Union für die Ukraine zu begrüßen ist angesichts der Entwicklung der letzten Monate, ist doch auch klar, dass das sehr schwierig ist, wenn die politische, die weltpolitische Situation um das Land herum so kompliziert ist und mit weiterer russischer Aggression zu rechnen ist, die dann in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union stattfinden würde, wenn es zu einem Beitritt käme und die Europäische Union eigentlich gar nicht in der Lage ist, dem etwas gemeinsam entgegenzusetzen. Das macht weiterhin die NATO. Und die NATO ist meines Erachtens auch die einzige Drohkulisse, die vor weiterer russischer Aggression über die Ukraine hinaus im Moment etwas entgegenhalten kann.
Kiran Klaus Patel war das. Katrin Stövesand sprach mit ihm erstens über seinen Aufsatz auf dünnem Eis in der Zeitschrift Mittelweg 36 des Hamburger Instituts für Sozialforschung, Heft 1, 2022, Havarie Europa. Die Ausgabe kostet 12 € und hat einen Umfang von 136 Seiten. Und zweitens über den Band Europäische Integration, Geschichte und Gegenwart, erschienen bei CH Beck, 128 Seiten, 9,95 €.